History's all we've got.
An object with fascinating stories.
Everything that you think you know is historical. Everything you think you know comes from past experience.
The story begins.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Objektgeschichten-Podcasts des Historischen Museums Basel. Mein Name ist Mirko Melone. Ich bin der Projektleiter des Grossprojektes Generalinventur. Und dieses Projekt hat zum Ziel, dass wir hier im Museum bis Ende 2025 die komplette Museumssammlung einmal komplett registrieren, fotografieren, neu verstandorten und auf ihren Zustand hin prüfen. Und wie ihr wisst, geht es hier in diesem Podcast, wie der Titel schon sagt, natürlich um die Objekte aus der Sammlung, die stehen im Zentrum. Und wir sprechen jeweils über ein Sammlungsobjekt des Historischen Museums Basel. Es geht um historische Fakten, es geht um Anekdoten, um Kontexte und weiteres rund um diese jeweilige Objektgeschichte. Und für die heutige Folge haben wir uns ein Interview vorgenommen, das Anne Hasselmann geführt hat mit der Kuratorin Margret Rippert, die bis im letzten Jahr für den Sammlungsbereich angewandte Kunst und Alltagskultur zuständig war. Das Gespräch fand im Rahmen der kleinen Sonderausstellung Inventarium statt, die halbjährlich mit neuen Trouvaillen aus der Sammlung erneuert wird. Und im Gespräch geht es nun um ein Seidenband, das stellvertretend steht für eine ganze Industrie, die wiederum eine ganz spezielle und wichtige Rolle für die Region Basel gespielt hat.
In der Vitrine sehen wir ein breites, mit bunten Äpfeln verziertes Seidenband. In der Sammlung des Historischen Museums Basel gibt es Hunderte, ja Tausende dieser Bänder. Warum waren diese Seidenbänder so beliebt und wozu wurden sie gebraucht?
Also spezifisch diese sehr breiten Seidenbänder waren vor allen Dingen Modebänder. Man hat sie zu Hutdekorationen gebraucht. Also kurz vorm Ersten Weltkrieg haben wir Hüte mit riesigen Krempen, auf denen sich dann immense Schleifengebilde befanden. Also Frauen hatten so eine halbe Blumenblüte auf dem Kopf und diese Hüte hatten einen Durchmesser, der also schnell mal bei 70 bis 80 Zentimetern war oder vielleicht sogar noch größer. Und da bot sich natürlich sehr viel Raum an für diese Bänder. Also in der Hutmode waren sie wichtig, sie waren aber auch als Kleiderbesatz gebraucht. Also es waren zugefügte Dinge, mit denen man zum Beispiel auch einen Hut oder ein Kleid, wenn man ein anderes Band dran machte, wieder völlig neu aussehen lassen kann. Und bei solchen Dimensionen von Hüten, dann kommt eigentlich eine große Länge an Band zusammen, was benötigt wird. Das sind schnell mal ein paar Meter.
Das ist ja interessant. Dazu passt ein Zitat, was ich in der Bandmode, also das Journal für diese Accessoires gefunden habe. Das stammt von 1923 und dort steht: Immer entzückt das Band von Neuem und so begrüßen wir seine Herrschaft mit Vergnügen, da es so viel Eleganz mit sich führt und dem weiblichen Charakter ebenso deutlichen wie zarten Ausdruck verleiht.
Ja, das ist nun aber wirklich Wunschdenken der Bandfabrikanten, weil 1923 sich wirklich dieser eingreifende Modewandel schon mehr als abgezeichnet hat, hin zu einer geraden Silhouette, weg von der Betonung der weiblichen Formen, sondern hin zu einem schlanken, sportlich drahtigen, fast männlich wirkenden Schönheitsideal. Und da hat ganz ehrlich gesagt so eine Blütenrosette überhaupt gar keinen Platz mehr. Auch die Hutmode ändert sich völlig. Es sind nicht mehr diese großen Wagenräder, sondern es sind schmale Topfhüte, die allenfalls noch ein eng anliegendes, straffes Hutband haben. Und da braucht man dann im Gegensatz zu den vorher gebrauchten zig Metern nur noch vielleicht 60 Zentimeter. Also völlig andere Verhältnisse. Und das zeichnet sich 1923 eigentlich schon ab. Und das scheint mir jetzt, wenn das in der Zeitschrift für Bandfabrikanten genannt wird, ein bisschen so das Pfeifen im Walde zu sein, das Heraufbeschwören einer ehemaligen Situation, die aber ganz deutlich im Auslaufen begriffen ist.
Ja, das Pfeifen im Wald, es kam zu einer Krise Ende der 1920er Jahre. Die Mode veränderte sich, wie du gesagt hast, die Femme Garçon. Also die androgyne Mode wurde viel populärer. Da zeigt sich ja einmal mehr, wie gesellschaftspolitisch Mode sein kann. Das Seidenband, das weibliche Geschlechtsmerkmale wie langes Haar, Busen, Taille oder Hüfte betont hat, hatte also als textiles Zeichen des weiblichen Charakters ausgedient.
Ja, der weibliche Charakter war in den 20er Jahren nicht mehr so das hauptsächliche Thema, ne? Also Frauen sind selbstbewusster geworden. Sie haben in vielen Ländern Europas nach dem Ersten Weltkrieg ja auch das Frauenstimmrecht bekommen. Viele von ihnen mussten, weil es einen sehr großen Frauenüberschuss gab, selbstständig berufstätig werden, sich selbst versorgen. Sie wurden also damit auch selbstbewusster, weil sie ihr eigenes Einkommen hatten. Und das sind natürlich Dinge, die sich in der Mode äußern. Frauen sind sportlicher geworden. Es ist ja auch der Auftrieb dieser Freiluftkultur. Es ist vieles möglich für Frauen seit den 20er Jahren, was vorher nicht der Fall war. Und wenn man ein ganz anderes, sportlicheres Frauenideal hat, hat man auch eine andere Kleidung. Und dann läuft man nicht mehr eingeschnürt daher und mit langen Röcken, die die Bewegung behindern, sondern es sind jetzt weitaus kürzere Kleider. Und damit kommt natürlich auch was anderes in den Blick. Jetzt sind nicht mehr nur die Taille zum Beispiel der Kernpunkt oder der Blickpunkt des weiblichen Schönheitsideals, sondern eben die Beine. Plötzlich sind die Beine ja sichtbar. Also es ist eine völlige Verschiebung des weiblichen Schönheitsideals und damit natürlich auch der Mode. Und es gibt viele Leute, die sagen, Mode sei ein Seismograf für politisch oder gesellschaftspolitische Veränderungen. Und das kann man am Beispiel der Bandmode auch nachvollziehen. Und eben mit den 20er Jahren, die zu diesem völligen Modewandel beitrugen, mit den veränderten gesellschaftspolitischen Bedingungen, kam es eben auch dazu, dass die Bandproduktion ganz, ganz starke Absatzschwierigkeiten bekam. Und dann noch vermehrt durch die Weltwirtschaftskrise ganz am Ende der 1920er Jahre hat es dazu geführt, dass Basel ganz, ganz viele von seinen Seidenbandfabriken verloren hat. Also das ist ungefähr auf die Hälfte der ehemals vorhandenen Betriebe zusammengeschrumpft 1929. Und das sind natürlich einschneidende Veränderungen auch für die Stadt Basel gewesen. Für uns im Museum hieß das, dass die Basler Bandfabrik, vormals Trüdinger und Konsorten, den Betrieb eingestellt hat und dass der Archivbestand, die Seidenbandmusterbücher und eben viele solcher Seidenbandabschnitte in das Historische Museum Basel gelangt sind.
Ja, so ist auch dieses Band, was wir in der Vitrine sehen, aus der ehemaligen Basler Bandfabrikation Trüdiger und Konsorten, die eben 1929 aufgelöst wurde. Wie kam denn diese Sammlung zu uns ins Museum?
Ja, einfach durch die Auflösung des Betriebs. Damit fallen ja auch die Archivräume weg. Es werden die Maschinen weiterverkauft, wenn das überhaupt noch möglich war. Und zum Glück ist eben der Bestand des Archivs, wo eben Entwurfszeichnungen, Produktionsbeispiele und vieles andere drin waren, damals schon ins Museum gelangt. Das ist sehr wichtig, weil es sind ja nicht nur schöne Dinge, an denen man sich inspirieren kann für künstlerische Gestaltung, sondern es sind auch ganz, ganz wichtige Beispiele und Belege für die Basler Wirtschaftsgeschichte. Und der Einbruch der Basler Bandindustrie hat für Basel wirklich entscheidende und gravierende Folgen gehabt.
Ja, vielen Dank. Das war ein toller Einblick in den Wandel der Mode, in die Sammlungsgeschichte und es zeigt sich, was diese Bänder aussagen können über gesellschaftlichen Wandel. Danke, Margret Rippert.
Gern geschehen.
History is all we've got.
One particular object, one remarkable thing.